die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting und Talent Management und Employer Branding Verantwortliche, das immer im Juni live in München stattfindet. Und wer es bis dahin nicht aushält, für den gibt's noch die Talent Pro Online-Konferenz. Alles rund um die Talent Pro erfahrt ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge sprechen wir mit Agnes Koller. Im Hotel würde man sagen, one of our long-staying guests. Nein, einfach ein immer wieder gern gesehener Gast bei den HRM-Hacks. Agnes ist wirkliche Recruiting-Expertin. Sie ist Head of Science Research des Career-Instituts und Verlags, die die Best-Recruiter-Studie absolvieren, wo ungefähr 1300 der Umsatz- und Mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Herz und Niere im Recruiting-Bereich getestet werden. Und ansonsten trägt sie ihr Wissen auch im HRM-Masterstudiengang der Fachhochschule Burgenland weiter ins Land. Ich freue mich, dass du heute wieder bei uns bist. Herzlich willkommen, Agnes Koller.
Vielen Dank, lieber Alexander. Ich freue mich wahnsinnig. Und es ist mir eine Ehre, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, und jetzt war ich so im Flow, dass ich gar nicht verraten habe, was unsere heutige Folge ist. Aber ihr werdet es wahrscheinlich gelesen haben. Es geht in unserer heutigen HRM-Hacks-Folge und Recruiting-Hacks, die sozusagen 95% der Firmen bis jetzt nicht machen und wo ihr echt noch Neuheiten und Tipps hoffentlich für euer Recruiting mitnehmen könnt.
Ich habe sogar ein paar 99% machen es nicht dabei.
Oh.
Also stay tuned.
Stay tuned, okay. Na, du, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Was sind denn so Dinge, die aus eurem Research heraus gut funktionieren und die fast keiner macht?
Ja, ich bin tief in die Daten hineingetaucht. Das war total spannend, auch für mich in der Vorbereitung. Hat mir das schon viel Spaß gemacht. Und ich möchte gleich mit einem meiner Herzensthemen anfangen, nämlich mit den Stellenanzeigen. Und es gibt doch immer wieder was Neues. Es ist so ein kleines Ding und es gibt immer wieder was Neues darüber zu erzählen. Und zwar haben wir uns diesmal angeschaut, es geht ja sehr viel um flexible Arbeitszeiten und um Homeoffice-Möglichkeiten und das ist halt alles sehr generisch. Und deswegen haben wir mal genauer analysiert, welche Infos zu den Rahmenbedingungen findet man denn wirklich in den Stellenanzeigen. Also zum Beispiel, wie viele Wochenstunden soll ich denn genau arbeiten? Weil auch wenn es Vollzeit ist, das kann sich schon mal ganz schön unterscheiden. Also irgendwo zwischen 37 und 40 Stunden, das macht schon einen Unterschied jede Woche. Beziehungsweise konkrete Arbeitszeiten, wenn es Kernzeiten gibt, wann muss ich da sein? Das sind ja alles ganz wichtige Dealbreaker, die ich eigentlich vor einer Bewerbung wissen sollte. Und gerade dieses Thema Arbeitszeiten ist so ein 99%-Kriterium, also das machen gerade mal 1%. Die Anzahl der Wochenstunden übrigens 12%. Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt ja doch im Produktionsbereich, Blue-Collar-Bereich auch, oder nicht nur dort, auch klare Dienstpläne, Schichtpläne, an denen ich mich auch orientieren muss. Und die findet man auch in den wenigsten Fällen, also gerade mal bei 2%, dass ich mir wirklich mal anschauen kann, okay, wie wäre das? Lässt sich das mit meiner Lebensrealität irgendwo vereinbaren? Und das Ganze zieht sich noch weiter. Wir haben uns nämlich auch angeschaut, nicht nur steht es in den einzelnen Stellenanzeigen drinnen, sondern auch, wenn ich einen größeren Stellenmarkt habe für mein Unternehmen, kann ich nach solchen Dingen filtern. Und da sind wir natürlich ganz tief drinnen, auch in der Usability für die BewerberInnen. Wenn man zum Beispiel vergleicht, ich kann bei 32%, also beim Drittel der Stellenmärkte, filtern nach Vollzeit, Teilzeit. Auf der anderen Seite ist Teilzeit aber irgendwo alles zwischen 5 Wochenstunden und 35 Wochenstunden und das ist ein großer Unterschied. Und es sind gerade einmal 4% der Stellenmärkte, wo ich wirklich nach nach konkreteren Ranges mir die Stellen aussuchen kann. Also dass ich sagen kann, jetzt natürlich nicht nach jeder einzelnen Stunde, aber keine Ahnung, zwischen 5 und 15 Stunden oder 15, 25 und solche Dinge. Und das natürlich auch für Homeoffice-Optionen. Ich hätte mir erwartet, dass es schon viel mehr Stellenmärkte gibt, wo ich nach Jobs mit Hybrid- oder komplett Remote-Möglichkeiten suchen kann. Tatsächlich sind es aber gerade mal 9%. Also da sehe ich definitiv noch Potenzial.
Trifft natürlich in dem Fall die großen Unternehmen, die wirklich eigene Klar. Stellenmärkte in Anführungszeichen oder so ein großes Absolut. Angebot an offenen Stellen haben, dass ich da wirklich sozusagen mit einem Filter durch muss, um was zu finden.
Absolut, aber jetzt auch bei den kleineren, wenn ich eine Liste habe, lohnt sich oder kann sich aus meiner Sicht auch schon lohnen, in der Übersicht der Stellen vielleicht schon dazu zu schreiben, Remote möglich oder Homeoffice möglich oder was auch immer, dass ich gar nicht in die Stelle hineinklicken muss. Mhm. Weil das ist natürlich, das ist alles Usability.
Ja. Also, das ganze Thema Arbeitszeit und Rahmenbedingungen, nenne ich es mal. Ja? Mhm. Da ist noch viel Platz nach oben in der Absolut. Kommunikation.
Absolut. Und ich kann es natürlich in der Stellenanzeige total individualisiert gestalten, weil da habe ich einen Job. Da muss ich jetzt nicht alle möglichen Formen, die bei mir im Unternehmen vertreten sind, abdecken, sondern ich kann es wirklich ganz konkret runterbrechen. Das ist auch was ich immer wieder höre. Als positives Beispiel, hey, ich hatte jetzt mal eine Stellenanzeige, wo das drinnen stand. Ich würde es aber gerne so als zweiten Hack auch gleich weiterziehen auf die Karriere-Websites, wo ich natürlich mehr Platz und mehr Raum habe, das darzustellen. Also wir sehen, dass zum Beispiel mehr als die Hälfte mittlerweile über flexible Arbeitszeiten auf der Karriere-Website grundsätzlich spricht. Mhm. Gleitzeit ist da immer noch der Spitzenreiter. Also das ist auch international gesehen so. Auch in Österreich genauso. Da sind wir bei 30%, die eben konkret sagen, ja, wir haben Gleitzeit. Bleibt halt trotzdem sehr generisch. Kann ich mir relativ viel drunter vorstellen. Kann ich relativ viele Erwartungshaltungen aufbauen. Und wenn man sich jetzt anschaut, okay, wer lädt's denn auf? Wer erzählt eine Geschichte dazu? Wer lässt die Mitarbeitenden zu Wort kommen? Wie sie das erleben? Wie sie diesen, es ist ja ein Benefit, aber wie sie das für sich nutzen können? Da sind wir dann bei 8%. Also 8% der Arbeitgeber verpacken ihre flexiblen Arbeitszeiten in konkrete Geschichten, wo ich sage, okay, da kann ich auch was miterleben.
Hm. Ja, ich glaube auch allein so unter dem Begriff Remote, da gibt's ja alles, was ich ja. da, also von, ja, wenn du ein gutes Argument hast und lieb fragst, einmal im Monat zu wann immer du willst, ja, arbeite wann und wo du möchtest. Ne?
Absolut. Und es gibt halt gerade bei diesen Themen, also flexible Arbeitszeiten und Remote, ich glaube, das ist sehr eng verknüpft auch. Da gibt's halt auch viele BewerberInnengruppen, KandidatInnengruppen, für die das echt wichtig ist. Also für die es kein nice to have ist, habe ich den Obstkorb oder nicht, sondern kann ich den Job machen oder nicht? Mhm. Also wo es dann oder wo ich vielleicht als Arbeitgeber dann auch schlechter aussteige, weil mir eine Mutter sagt, okay, so viel Zeit habe ich zur Verfügung, wenn ich davon jeden Tag 2 Stunden für meinen Arbeitsweg brauche, dann kann ich diese Stunden einfach weniger für dich tätig sein, weil mehr Zeit habe ich nicht. Also da gibt's kein Najana und vielleicht und doch. Und da glaube ich, verlieren immer noch viele Zeit, Ressourcen, Geld in Folge auch und natürlich Image, weil das zu spät in Bewerbungsprozessen besprochen wird. Mhm. Weil natürlich BewerberInnen, KandidatInnen sich dann auch denken, naja, steht eh da, flexible Arbeitszeiten. Ja, natürlich. Da ist dann auch vielleicht so der Wunsch ein bisschen Elternteil des Gedanken. Ja, und damit haben wir den Salat.
Mhm. Also sozusagen, wenn ihr euch eure Absagenquoten anschaut und feststellt, da gibt's Handlungsbedarf, dann könnten das dafür gute Gründe sein.
Ja, und was halt auch wirklich cool ist, also ich habe jetzt gerade noch nachgeschaut zu Remote Working, was du vorher angesprochen hast, da machen gerade mal 2% dazu Storytelling. Auch Vereinbarkeitsthematiken, es bezieht sich ja nicht nur auf die Familie, sondern auf viele andere auch, sind wir bei 6%. Und da lerne ich halt auch so viel mehr über den Arbeitgeber als aus einer reinen, okay, hey, wir haben Gleitzeit. Weil da kann ich rein verpacken, ich mache das, weil mir das wichtig ist, dass ich meinen wichtigsten Erfolgsfaktor im Unternehmen gut unterstütze oder. Und da fallen dann vielleicht auch so Themen rein. Auch das ist was, das mich wieder überrascht hat bei den Studienergebnissen. Wir haben gerade mal 7%, die explizit irgendwo sagen, ja, bei uns gibt es die Möglichkeit zu Teilzeit-Leadership. Mhm. Das ist ja auch ein extrem starkes Statement. Ich glaube, dass das eigentlich oft nur vergessen wird. Aber das ist halt auch ein super starkes Asset.
Ja, ich habe auch gerade mal drüber nachgedacht. Wir haben auch natürlich zum Beispiel auch Kolleginnen, die lebensphasenmäßig halt ihre Arbeitszeit reduziert haben und dann, nachdem die Kinder groß genug waren, auch wieder erhöht haben.
Ja.
Ist ja auch eine schöne Geschichte, ja? Und erzählt, wie wir damit versuchen umzugehen. Ja, ist natürlich nicht für jede Position immer alles machbar, aber es ist schon was wir, wenn es geht, gerne tun. Ja?
Absolut, absolut. Und ich finde, das ist halt auch genau der Stoff, aus dem Geschichten gemacht sind und wo du dich wiederfindest. Und ich merke es bei mir selber, du hast es im Intro gesagt, 1300 Arbeitgeber jedes Jahr. Ich sehe so viel und an solche Geschichten kann ich mich dann aber erinnern. Also ich kann mich jetzt noch erinnern an eine Kampagne zum Thema Vereinbarkeit, wo ein Arbeitgeber quasi aus der Sicht eines Kindes erzählt hat, wie der Tag abläuft, dass eben dort in einen Betriebskindergarten, also in eine Betriebskita geht. Und wo du dich halt einfach, wenn du selber Kinder hast, wenn du zu der Zielgruppe gehörst, wo du dich total wiederfindest, wo, keine Ahnung, du siehst, sind so Kleinigkeiten. Du siehst in der Früh 3 abgeschnittene Stück Brot, weil garantiert die ersten 2 falsch waren. Und dann die Legosteine auf dem Boden, wo du draufsteigst. Und also das sind so kleine Sachen, wo man sich denkt, ja, genau. Mhm. Und damit hast du schon ein ganz anderes Setting. Du bist in einem ganz anderen Ding drinnen, als wenn du einfach liest, oh, es gibt eine Betriebskita, cool. Und das ist halt, das macht auch in der Erstellung ja dann so viel Spaß. Und ich glaube auch, also das da gibt's ja auch, also in der Narrationsforschung, wir haben ja jetzt eine neue Beirätin in unserem Team, die Silvia Ettelhuber, die Professorin für Narrationsforschung ist, was ich ein unglaublich spannendes Feld finde. Und da gibt's ja auch tolle kreative Methoden, um zu dem Punkt zu kommen, welche Geschichte erzähle ich denn eigentlich? Also das ist ja auch, es ist ja schön, wenn ich weiß, welche Geschichte ich erzähle und dann erklärt mich jemand, wie ich sie idealerweise erzählen soll. Aber viele stehen ja noch vorher und sagen, ja, aber reden wir was reden wir denn? Und da gibt's ja auch coole Möglichkeiten zu schauen, wer hat denn bei uns besondere Geschichten zu erzählen? Und ich glaube, dass es vielen Arbeitgebern dann so geht, wie es bei uns zum Beispiel auch immer wieder mal ist, dass wir sagen, ach so, das ist für uns eigentlich eh total selbstverständlich, dass wir so und so herangehen oder wie du sagst, ja, dass wir da eine Lösung finden. Und also das ist ja gar nichts Besonderes. Und es ist aber was Besonderes. Mhm. Und die Menschen, die es betrifft, die können dann halt auch glaubhaft nach außen tragen, wie besonders das ist.
Vielleicht generell, also spannend, dass ihr da einen Lehrstuhl für Storytelling sozusagen mit ins Boot holt. Natürlich ist auch das ist eine Kunst. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Also sie ist auch Studiengangsleiterin des HR Masters. Aber das ist eben so ihr Steckenpferd und sie macht auch bei uns im Master eine eigene Lehrveranstaltung dazu. Also eben gerade dieses Storytelling in Verbindung mit Arbeitgeberauftritten, Recruiting Employer Branding, finde ich mega cool.
Spannendes Thema.
Absolut.
Was macht sonst noch fast keiner?
Ich habe auch noch ein bisschen was Technisches mitgebracht. Mhm. So als kleinen Wechsel im Spannungsbogen. Das ist jetzt waren wir auf der sehr emotionalen Seite, auf der Seite, die ganz vielen Leuten viel Spaß macht. Und ich sehe das dann auch in meinen Gesprächen mit HR-Verantwortlichen. Und dann, wenn es heißt, ja, und jetzt, wir haben einen Schwerpunkt auf der technischen Gestaltung, da werden die Gesichter dann manchmal ganz, ganz lang. Und ja, das ist natürlich manchmal auch unternehmensintern gar nicht so leicht, wenn man da dann mit anderen Abteilungen sich irgendwie kurzschließen muss. Ich glaube aber trotzdem, dass es ganz wichtig ist, und das ist mit dem Grund, warum wir uns das immer genauer auch anschauen und sehen zum Beispiel, dass gerade bei den mobilen Karriereseiten, und wir wissen, gerade die Informationsbeschaffung passiert immer mehr übers Handy, dass immer bei 6%, die eine wirklich gute Performance, also eine Ladezeit haben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ich möchte mir eine Karriereseite anschauen und die lädt nicht und die kommt nicht daher, dann bin ich eh 0,nix beim nächsten. Und es ist einfach mega nervig und es macht halt auch einfach einen schlechten Eindruck. Also
die meisten Karrierewebseiten sollten doch zumindest responsive sein mittlerweile. Also so, dass ich das auch,
schon. Ja? Also das schon. Ja.
Stolper auch immer wieder über Karriereseiten, wo dann die Navigation nicht mobil funktioniert oder sowas. Ja. Aber das sollte ja schon die Basics sein.
Du, und es sind oft so Kleinigkeiten. Ich habe heute mir gerade wieder mich vorbereitet und habe mir die Seite halt mobil angeschaut, weil ich es auch immer spannend finde. Und die Seite ist an und für sich top und es ist super und du hast oben ein Bild und du hast einen Call to Action und es ist eine starke Bildsprache und es ist alles super. Und dann hast du irgendwo in dieser Seite drinnen einen Slider, der nicht responsive ist, und der haut dir das ganze Ding zusammen, weil du die ganze Seite dann so hin und her wischen kannst, da kommst du ständig zurück zu den Suchergebnissen in Google. Also ganz ehrlich, ich musste mich vorbereiten und ich war knapp davor, mir zu denken, ach, ich lasse das jetzt. Ja. Aber also das ist einfach ein To-Do und eine Hausaufgabe. Und ich glaube, es war schon vor 2 Jahren auf der Talent Pro einen Vortrag gehört über die unsexy Basisarbeit, der mir total getaugt hat, und es ist so.
Also Zusatzhack, nicht nur die eigene Karriereseite ab und zu mal und den Karrierebewerbungsprozess selbst testen, sondern vielleicht das Ganze auch mal mobile machen.
Richtig.
Und dann festzustellen, es gibt so vielleicht das eine oder andere Stoppschild, was es leider verhindert, dass man bei euch mobile weiterkommt.
Richtig. Und ein zweites Thema habe ich da auch noch mitgebracht, weil da sind wir bei 13% Erfüllungsgrad. Das sind die Security Header. Das ist jetzt so ein aufstrebendes Thema in der Website-Gestaltung, wo ich einfach schaue, ich habe Einstellungen, die im Browser einfach optional sind, die ich über die Karriere-Website oder generell über die Website steuern muss und die aber ein starkes Sicherheitsthema sind. Also zum Beispiel, wenn ich das nicht eingestellt habe, dann könnte jemand über mein Bewerbungsformular ein durchsichtiges Fenster legen, das quasi die Daten der Kandidatin, des Kandidaten bei mir eingespeist werden und nicht in das Bewerbungsformular. Und da muss ich jetzt noch nicht mal auf Identitätsklau unterwegs sein, sondern vielleicht auf BewerberInnenklau. Also, und das sind halt auch so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das merkt jetzt vielleicht die Bewerberin, der Bewerber nicht. Bei der Performance, bei der Seitenladegeschwindigkeit doch, weil das wirkt sich dann ja auch wieder aufs Google-Ranking aus, wie schnell ich organisch gefunden werde und. Aber das ist einfach, das ist so ein Sicherheitsthema, wo man einfach sagt, okay, bitte macht das ordentlich. Wahrscheinlich passiert eh nichts, aber trotzdem, do it.
Das ist dann was anderes. Also ich bin jetzt kein Techie, liebe Agnes, aber das ist dann was anderes, als dafür zu sorgen, dass ich eine HTTPS-Seite habe. Oder ist das, was du meinst?
Nein, das ist kein Sicherheitszertifikat, sondern das ist noch zusätzlich. Das muss ich im Code einstellen. Ist auch, habe ich mir sagen lassen, ich kann es selber nicht, aber ich habe mir sagen lassen, es ist kein großes Ding. Und nein, das muss man einfach quasi der Website-Codierung mitgeben. Ich hoffe, ich habe das jetzt ordentlich erklärt und kriege keine am Deckel.
Okay, gibt's da bekannte Fälle von sozusagen BewerberInnen-Diebstahl?
Ich hätte noch nichts gehört, aber vielleicht haben wir da kriminelle Energie losgetreten. Direkt, meinst du,
ja? die dunkle Seite der Macht, ja?
Ja, genau. Wir haben Kekse. Nein, aber es ist nicht viel Aufwand und es wird immer wichtiger. Also wir haben jetzt für die Ergebnisse die drei wichtigsten uns angeschaut und es kommen aber immer mehr dazu. Also das heißt, da ein Auge drauf zu haben, das lohnt sich schon.
Und nur 13% erfüllen diese drei wichtigsten Kriterien. Verrückt.
Ja, ist ein internationales Thema. Also ist bei uns in Österreich genauso sogar noch, weil grundsätzlich, das sehen wir ja immer in den Ergebnissen, sind ja die deutschen Karriere-Websites grundsätzlich im internationalen Vergleich gut aufgestellt, aber trotzdem, das betrifft halt alle.
Also es wundert mich total, weil ich hätte jetzt erwartet, dass viele ja auch ihre Karriere-Webseite eigentlich über ihr ATS, ich sag mal, managen, betreiben und dass da einfach das eigentlich Standard sein müsste von einer guten Lösung.
Ich muss dazu sagen, das ist aber ein total spannender Punkt. Wir haben uns die Karriereseiten angeschaut und nicht die Jobportale. Und das liegt ja doch manchmal auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Bereichen.
Okay. Also du wirst gesagt, wenn du sagst, ein Layer über ein Formular legen, hätte ich gesagt, ja, das Formular sollte ja im Idealfall auf einem ATS kommen. Und dann hätte ich erwartet, dass mir das ATS die Relevanz der Sicherheit mitliefert, sage ich mal zumindest, ja.
Das stimmt, das ist ein spannender Punkt. Das werde ich mitnehmen.
Na.
Das aufzudröseln. Also, wer gut aufgepasst hat, nächste Perspektivstudie. Frag Alexander, was kommt in den nächsten Kriterienkatalog?
Ja,
das ist eine spannende Frage. Ich freue mich auf die Ergebnisse nächstes Jahr. Lass uns nächstes Jahr wieder einen Podcast machen.
Das können wir bestimmt machen. Also hat sich bis dahin bestimmt wieder viel entwickelt. Ja, was gibt's noch? Was macht sonst noch keiner?
Auch das ist so ein bisschen eine Basisarbeitgeschichte, die mobile Usability tatsächlich beim Bewerben. Wir haben nach wie vor gerade mal 14% der mobilen Bewerbungsformulare, die maximal 5 Pflichtfelder haben. Also wo du wirklich sagst, okay, quick and dirty oder nicht dirty, je nachdem. Und auf der anderen Seite haben wir 4 von 10, die mehr als 20 Felder zum Ausfüllen haben. Und das ist halt, das machst du am Handy einfach nicht. Und selbst wenn du vielleicht nicht alle ausfüllen musst oder das irgendwie überspringen kannst oder so, aber du hast trotzdem diese Feldwüste, wo du dir denkst, oh Gott, und das sollte ich eigentlich alles ausfüllen und das wollen sie eigentlich alles von mir wissen. Und ja, ist natürlich mit ein Thema, da kommt einfach die Desktop-Variante halt direkt wird quasi responsive in die mobile Version überspielt und übernommen. Schon klar, dass das aufwendig wäre, aber ich muss es ja am Desktop auch nicht unbedingt haben.
Also ich glaube, wenn man sich da mal fragt, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Also witzigerweise, wir stellen immer wieder fest, gerade auch bei Positionen, die deshalb für uns schwierig zu besetzen sind, weil sie einen Punkt haben, der halt irgendwie nicht der Norm entspricht, sage ich jetzt mal. Also Beispiel, wir suchen klassisch bei uns immer französischsprachige Projektleiterinnen und Projektleiter oder französischsprachige Vertriebler, was in Standort Mannheim jetzt nicht irgendwie an jeder Ecke zu finden ist. Und die Hälfte der Bewerbungen spricht gar kein Französisch für diese Position. Ja? Also, mir würde schon reichen, in meinem Bewerbungsprozess für diese Position die Frage, sprichst du Französisch, ja oder nein? Das wäre schon ich bräuchte nur 2 Felder. Ja.
Idealerweise.
Und sprichst du Französisch, ja oder nein? Deinen Namen möchte ich gar nicht wissen an der Stelle. Nein, aber.
Du, idealerweise auf Französisch gefragt, ja, damit hast du die natürliche
Selektion. Das haben wir auch schon erlebt, dass wir, ob wir nicht einfach diese Kommunikation gleich alles in Französisch machen. Ja, ist nicht so einfach mit den Bewerberinnen und Bewerbern, diesen haarigen Biestern.
Ja, das ist natürlich, also man muss ja schon dazu sagen, also wir haben natürlich in der Studie den BewerberInnen-Hut auf und die BewerberInnen-Brille und schlüpfen da natürlich in die Rolle, weil den HR-Alltag, den kennt sie ja eh alle sehr genau. Ich möchte aber an der Stelle natürlich sagen, klar ist es ein Geben und Nehmen. Also auch ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich mich im aktiven Recruiting gefragt habe, wo ist die versteckte Kamera? Ist das jetzt echt? Will mich wer testen? Hat uns jemand einen Schauspieler, eine Schauspielerin geschickt? Ja. Also das ist natürlich, es gibt schwarze Schafe da und dort. Mhm. Aber ja, natürlich, wir wollen alle die passendsten haben und die richtigen, und für die legen wir uns ins Zeug. Und ja, wenn jemand anderer vielleicht davon profitiert, gut, dann kommt er oder sie beim Bewerbungsprozess halt eh nicht so viel weiter.
Wie viel Prozent bieten denn so eine One-Touch oder ja so eine Quick-Bewerbung an?
Eine Quick-Bewerbung 6%. Also wo es wirklich, wirklich easy ist. Kommen immer mehr, kommen immer kreativere Lösungen, muss ich auch sagen. Also ich habe schon in Stellenanzeigen gesehen, ja, wenn du Lust hast, komm auf einen Kaffee vorbei, Kaffee geht auf uns, reden wir drüber. Sind natürlich dann Funktionen, wo du jetzt nicht so den klassischen Lebensabend. Es wäre vielleicht was für die Französischgeschichte, weil da ist halt auch, okay, hast du eine Pflegeausbildung, ja oder nein? Das ist das Knockout-Kriterium, dann komm vorbei. Sprichst du Französisch, dann komm vorbei. Dann
hätten wir ja ein Croissant für dich.
Ja, ja, siehst du? Wir haben das in einem Gespräch schon weiterentwickelt zum Bewerbungsbunschkrapferl. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nee.
Kennst du das österreichische Bunschkrapferl? Es ist eine pinkfarbene Mehlspeise mit so einer kantierten Kirsche obendrauf.
Okay.
Bring dir das nächste Mal eins mit.
Okay.
Ja, und das war halt dort irgendwie so das Special-Ding, dass alle gern dieses Bunschkrapferl gegessen haben. Es ist big süß und man muss ein glühender Fan sein. Aber damit selektierst du natürlich auch aus. Du magst Bunschkrapferl, du passt zu uns, wunderbar. Also es gibt wirklich, wirklich coole Lösungen. WhatsApp-Bewerbungen sehen wir auch jetzt immer wieder oder so. Ich muss immer noch dran denken, das ist schon Jahre her. Damals war Twitter, X, was auch immer, irgendwie gerade total aufstrebend, und da hieß es halt so, okay, in der Twitter-Zeichenanzahl, ich glaube 126 waren es damals, erklär, warum du der Richtige für den Job bist. es war super, also man kann da echt viel machen. Es geht aber auch, also es muss jetzt nicht alles super kreativ sein, wir waren gerade im technischen Part drinnen. Zwei habe ich noch. Was wir immer wieder sehen, dynamische Textfelder gibt es auch ganz selten. Dynamische Textfelder heißt, wenn du deine Telefonnummer angeben sollst, dass das Feld entsprechend hinterlegt ist und dass du automatisch das entsprechende Tastaturlayout kriegst. Also das heißt, dass du die Zahlen hast, dass du das Pluszeichen hast.
Okay.
Und das ist halt super easy, weil, also es ist so eine Kleinigkeit, aber du machst das Feld auf und es ist halt direkt da. Und das ist nur bei 21% so. Und das ist natürlich auch, also ich
wusste
weiß,
gar nicht, dass es das gibt, die Textfelder. Ja?
Ja.
Und 21% machen das schon. Oh Gott, da ist noch viel Luft nach oben in meiner Techie-Wissenswelt. Ja?
Ja, wobei das kommt natürlich, also das muss man dazu sagen, das kommt natürlich stark über die ATS. Also das heißt, da vielleicht auch ein Appell, ist cool, wenn man das einstellen kann.
Mhm.
Also das höre ich dann doch immer wieder, ja, das kann man nicht so einstellen und so. Also ja, man kann es natürlich als Hardcore-Techie irgendwie overrulen, aber das ist dann wieder die Frage, macht man das oder nicht. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, dass ich den Typ, und ich meine, eine Telefonnummer musst du fast überall eingeben. Also das oder ein, ja.
Ja, Agnes, was haben wir denn zum Schluss noch an einem Hack, den du noch mitgeben würdest?
Ich habe noch zwei kurze Dinge. Eins noch zum Technischen, was wir nämlich festgestellt haben, total spannend, auch so eine Sache, die mich überrascht hat. In 9 von 10 Fällen ist, wenn du in die Bewerbung einsteigst, eigentlich noch gar nicht klar, was du für Unterlagen mitschicken sollst und vorbereiten sollst. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir diskutieren in der Bubble wahnsinnig viel drüber, wollen wir Zeugnisse haben, Schulzeugnisse, Dienstzeugnisse, wollen wir Anschreiben haben, ja oder nein, die Bewerbungsprozesse werden immer individueller. Es gibt die sagen, ich brauche überhaupt kein Anschreiben, das ist total antiquiert und brauche ich gar nicht. Also irgendwo weißt du als Kandidatin, Kandidat doch nicht so ganz, woran du bist. Dann steigst du in so einen, vielleicht im besten Glauben, ach, ich brauche doch eh nur mein CV. steigst in so ein Ding ein und dann plötzlich auf Seite 3 des Formulars liest du, ja, und übrigens hätten wir noch gerne ein Anschreiben und übrigens hätten wir auch noch gerne sämtliche Schul- und Dienstzeugnisse seit der Kita und das bitte in einem Dokument, PDF, maximal 2 MB. Und dann denkst du dir, okay, wo habe ich das? Such das zusammen. Mittlerweile bricht das Formular ab, Zeitüberschreitung, alle Eingaben futsch. Also ich glaube, you get the picture.
Mhm.
Und das ist halt auch so eine einfache Sache. Schreib's in die Stellenanzeige oder am Anfang des Bewerbungsprozesses hinein. Du wirst, also wenn du ein langes Formular hast, klar, wenn du 3 Felder auszufüllen hast, nicht unbedingt. Aber wenn du ein langes Formular hast, schreib's hin. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden es dir danken.
Klar, ja. Natürlich, die Abbruchrate ist gigantisch, wenn ich irgendwann im Prozess sage, dass ich noch Dinge brauche, die eigentlich sonst viele nicht mehr brauchen. Ne?
Ja. Und es gibt dann auch immer noch diejenigen, die sagen, schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Und was ist jetzt genau vollständig?
Ja.
Ja, echt. Ich musste wirklich diskutieren, das in den Kriterienkatalog aufzunehmen, weil alle gesagt haben, ach, das kommt doch nicht vor.
Ja, ja,
aber tut's halt so. Ich
substituiere mit vollständigen aussagekräftig.
Ja, richtig. Richtig. Also insofern, das wäre noch so eine easy Geschichte. Und als letzten Punkt habe ich noch wieder so ein bisschen eine Herzensgeschichte mitgebracht. Wir haben ja mittlerweile auf fast allen Websites Testimonials unter den oder aus den Mitarbeitern, die halt über ihren Job erzählen. Und wir haben auch über beim Thema Storytelling schon ganz viel drüber gesprochen. Und ich glaube, so der nächste Schritt ist, die dann wirklich zumindest ausgewählt als BotschafterInnen, als Ambassadors auch einzusetzen, die man dann als KandidatIn so wirklich kontaktieren kann und mal was fragen kann. Also ich glaube, das ist so eine wirklich, wirklich coole Geschichte, die zum Beispiel auch kleinere Unternehmen extrem gut für sich nutzen können. Das sind so die, früher hat man gesagt, na, kennst wen, der dort ist, na, frag einmal, na, kennst wen, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Und das ist jetzt halt die digitale Ausprägung davon für mich, ja, dass man sagt, okay, du kannst halt wirklich als Techie mit dem Techie sprechen, lesen das dort.
Das ist spannend, weil du sozusagen Ambassador an der Stelle anders nutzt und einsetzt, als ich das erwartet hätte. Für mich wäre ein Ambassador gewesen, so ein, ich sag mal, ein Corporate Influencer,
ja. Ja,
also jemand, der sendet im Kontext Arbeitgebermarke, Arbeitgeber. Aber deine Idee jetzt ist ja eine ganz andere, nämlich ein Nicht-HR-Ansprechpartner,
ja.
Zu, wenn du mal eine Frage hast, ja, melde dich.
Ja, also so auf der fachlichen, kollegialen Ebene, ja, so wie du halt den Bekannten, der bei dem Unternehmen arbeitet, fragen würdest, die sag einmal, wie ist denn das? Und das ist so wie gestohlene Zeit. Das wirkt einfach wertvoller.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich aber, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass 7% das anbieten.
Mhm.
In der Form. Das, also das
sehr ausgewählt natürlich. Also oft ist es dann nur einer oder, also das kommt ja irgendwo aus dem Campus Recruiting. Also oft hast du dann die Student Ambassadors, dass die Studierenden halt untereinander sich austauschen können. Und das zieht sich jetzt aber so langsam in die Fachbereiche hinein. Also gerade, wo es halt auch viel um Skills geht.
Mhm.
Und was ich so mitkriege, ist, dass halt da dann auch die Dealbreaker oft intern sind. Auf der einen Seite ist es natürlich eine extreme Wertschätzung für die Mitarbeitenden, die das machen, dass sie quasi nach außen repräsentieren in Funktionen, die oft gar nicht repräsentativ behaftet sind. Mhm. Auf der anderen Seite braucht es dann natürlich auch die notwendigen Rahmenbedingungen, dass man sagt, okay, du kriegst halt, das ist nicht sowas, naja, das machst halt dann auch noch on top, sondern dass das halt als Aufgabe auch deklariert wird, dass da Ressourcen allokiert werden, dass das halt auch dementsprechend aufgesetzt ist, dass es Guidelines gibt, dass man da ein bisschen begleitet wird, wenn man da hineingeht. Also das ist schon ein Projekt, sowas aufzusetzen, aber kann halt unglaublich erfolgsbringend für beide Seiten auch sein.
Mhm.
Weil natürlich auf der Ambassador, die Ambassadorin, klingt komisch, auf der anderen Seite natürlich auch einen anderen Eindruck der Kandidatinnen hat und nochmal eine zusätzliche Perspektive bieten kann. Und sagen kann, hey, ganz ehrlich, das Gespräch war so leiwand, den Menschen sollten wir unbedingt für uns holen, weil den brauchen wir.
Ja, hast halt durchaus auch ein Talentscout, sage ich mal, in einer im Schafspelz.
Ja, richtig, richtig. Und vielleicht entdeckt man ja versteckte Recruiting-Talente. Wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand aus der Fachabteilung dann ins Recruiting für dieses Fach geht.
Ja, also ich sehe schon, es gibt viel, was man machen kann, was fast keiner macht.
Ja, und ich freue mich auf ganz viele neue, spannende Kampagnen und Ideen und Initiativen. Und ich danke euch an der Stelle für alles, was ihr in den letzten Jahren schon gemacht habt und was ich sehen durfte.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber was ich noch als Hack mir so aufgeschrieben hatte, jetzt hattest du mich ein bisschen abgebracht davon, war, was noch keiner macht, eigentlich ein KI-erzeugten Corporate Influencer.
Mhm.
Also, ja, wir haben das ja schon sozusagen, in der Mode gibt es das ja schon, ne? Sozusagen Models und es gibt sogar in der Musik mittlerweile, also ich meine jetzt nicht Milli Vanilli, sondern, KI-erzeugte Stars, ja. Und eigentlich ist das doch, wäre das doch die nächste Disziplin im Corporate Influencing. Ja, weil ich glaube, dass auch wenn es KI erzeugt ist, natürlich ganz viel Corporate DNA da drin steckt. Also den gibt's ja nicht sozusagen, in Anführungszeichen, von der Stange, one size fits all, sondern allein die Gedanken sich dazu zu machen, wer ist das denn? Wer repräsentiert uns denn sozusagen dauerhaft, ich sag mal, richtig? Und wen wollen wir denn anziehen? Wer ist denn der perfect match für die Leute, die zu uns passen? Also ich glaube, dass das nachher eine viel individuellere Lösung sein kann, als man im ersten Moment vermuten würde, wenn man sagt, ach, alles KI.
Absolut, absolut. Ich glaube, dass das ja ganz oft das Make or Break ist. Welche Daten fütterst du denn überhaupt in die KI? Also es ist ja, geht ja gar nicht so sehr darum, was macht die KI dann draus, sondern hast du vorher schon ein gutes Bild und ein klares Bild dessen, wer du bist und was du transportieren willst. Und das ist ja, ich glaube, das war früher schon oft das Problem und das wird auch die KI nicht lösen. Weil auch die KI wird nicht in dein Unternehmen hineinspazieren. Also ja, okay, vielleicht, wenn du der KI sagst, gestalte Mitarbeitendenbefragungen, das ist aber dann halt ein Riesenprojekt, ne? Stell den Leuten die richtigen Fragen, die da arbeiten, werte das aus, schau dir den Mitbewerb an, gestalte daraus die richtige EVP, die richtigen Botschaften, mach daraus die Bilderwelt und. Also, würde mich interessieren.
Ja, vielleicht kennt ihr da draußen irgendjemanden, der schon in die Richtung arbeitet, denkt, macht. Also, wir freuen uns über euer Feedback. Vielleicht auch nochmal an der Stelle, wenn ihr noch Punkte habt, wo ihr denkt, ey, das macht eigentlich noch fast keiner. Ja, wir freuen uns über Feedback, Kommentare. Ja, meldet euch.
Immer her damit.
Genau. Ja, Agnes, vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen.
Danke dir, lieber Alexander. Freude ist ganz meinerseits und es ist immer schön.
Danke dir. Freue mich, wenn wir uns wieder live sehen. Und wenn ihr unsere Hacks nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen. Da haben wir das für euch alles nochmal als Checkliste beziehungsweise auch als Interview aufbereitet, wenn ihr eins von beiden gerne nochmal als Arbeitshilfe haben wollt. Ansonsten Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.